Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Putins Angriff auf die Ukraine heute vor 8 Wochen ist von vielen befürchtet, in dieser Drastik und Brutalität aber doch nicht erwartet worden. Dabei wurde die russische Besetzung der Krim 2014 und weitere Grenzüberschreitungen in der Ukraine, das Verhalten der russischen Regierung und des Militärapparates durchaus beobachtet, nicht nur von den Geheimdiensten und der Politik. Auch Friedens- und KonfliktforscherInnen hatten die explosive Lage in Osteuropa seit langer Zeit im Blick. Verhindern konnte das den Kriegsausbruch nicht. Eva-Maria Götz hat mit WissenschaftlerInnen über die Entwicklung ihres Forschungsgebietes gesprochen und inwieweit ihre Erkenntnisse und Analysen in der Politik Gehör finden.
20 Kriege und ebenso viele bewaffnete Konflikte gab es weltweit im Jahr 2021. So berichtet es das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung in seinem jüngst erschienenen jährlichen Konfliktbarometer. Im Frühjahr 2022 ist ein neuer Krieg in Europa dazugekommen. Vor kurzem schien das noch unvorstellbar. Im Friedensgutachten 2021, herausgegeben von 4 großen deutschen Friedensforschungsinstituten im vergangenen Sommer, wurde allerdings schon gewarnt vor dem Konflikt, der in Osteuropa zu eskalieren drohte.
Die anhaltenden Konfliktherde um de facto Regime in Osteuropa und im Südkaukasus sind brandgefährlich für Europa.
Professor Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Institutes Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, bei der Vorstellung des Gutachtens am 8. Juni 2021.
Die militärischen Eskalationen im Herbst 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan oder jüngst die Massierung von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine verdeutlichen, wie schnell diese Konflikte sich wieder ausweiten können. Sie benötigen jetzt eine belastbare Strategie der Konfliktbearbeitung. Bei diesen Konfliktherden in der eigenen Nachbarschaft muss die EU aktiver werden.
Wir hatten an sich da schon sehr stark antizipiert, dass wir gegenwärtig Dynamiken in Osteuropa sehen, die sehr viele Befürchtungen haben aufkommen lassen.
Bekräftigt Professor Konrad Schetter, Direktor des BICC, des Bonn International Centers for Conflict Studies und ebenfalls am Friedensgutachten beteiligt.
Das war auf jeden Fall unser Eindruck, weshalb wir damit, ich muss ja schon fast sagen, leider unserer Zeit um ein Dreivierteljahr voraus waren und an sich davor gewarnt haben, auch in der Politik gewarnt haben. Das war allerdings ein Kapitel, was damals in Berlin in der Politik nicht richtig ernst genommen wurde. Wir waren damals ein bisschen überrascht darüber, dass das Thema so wenig aufgegriffen wurde und dem Zeitgeist gemäß sich alles um Covid und Klimawandel drehte.
Seit 1987 veröffentlichen die deutschen Friedensforschungsinstitute, außer Bonn und Frankfurt sind noch Duisburg und Hamburg dabei, das Gutachten, in dem alle internationalen bewaffneten Konflikte und Krisenherde aufgeführt, beschrieben und mit Handlungsempfehlungen versehen sind. Die Idee dahinter, wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Handlungsanweisungen zu übertragen. Und auch wenn die Empfehlungen nicht 1:1 umgesetzt werden, weiß Konrad Schetter, dass diese Expertise gefragt ist.
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Akteuren zusammen. Auf der einen Seite ganz sicherlich Ministerien, etwa in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten. Etwa im Auswärtigen Amt arbeiten wir zu einer ganz praktischen Sache wie der Frage von Kleinwaffenkontrolle. Wie können Kleinwaffen etwa in Westafrika besser kontrolliert, besser eingesammelt werden? Wir arbeiten aber auch mit den Vereinten Nationen zusammen, beraten die Vereinten Nationen dabei, wie man besser Milizen entwaffnen kann.
Also beispielsweise aktuell im Ukraine-Krieg ist ja eine wichtige Frage, wie wirken eigentlich Sanktionen?
Ergänzt Dr. Claudia Baumgart-Ochse von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Wie müssen sie gestaltet sein? Unter welchen Bedingungen? Aber was sind auch die Grenzen von Sanktionen? Also man kann davon beispielsweise nicht erwarten, in der Regel nicht erwarten, dass es sofortige Verhaltensänderungen nach sich zieht. Das sagt die Forschung über Sanktionen aus den letzten Jahren.
Die Friedensforschung sammelt Fakten. An Entscheidungen ist sie nicht direkt beteiligt. Dr. Thorsten Grommes, ebenfalls von der Stiftung Konflikt- und Friedensforschung in Frankfurt.
Wie man jetzt gehört wird, ist extrem schwierig zu sagen. Man sieht ja nicht, was wird von uns gelesen, was wird nachher in konkrete Entscheidungen umgesetzt. Das ist für uns weitgehend auch eine Blackbox, da können wir nicht reinschauen.
Friedens- und Konfliktforschung gibt es an deutschen Universitäten und Instituten seit den 1960er Jahren. Lange Zeit mit einem besonderen Fokus auf den Kalten Krieg und seine möglichen Folgen. Heute beraten die Forscher und Forscherinnen weltweit und beobachten langfristig, wie sich Konflikte gegenseitig bedingen und beeinflussen. Konrad Schetter.
Als ich jetzt gerade in Kenia war, haben mir die Nomaden gesagt, in spätestens 3 Jahren bekommen wir die Waffen aus der Ukraine. Damit wird schon antizipiert, wie sozusagen ein Gewaltmarkt in der Ukraine entsteht und wir von dem aus dann Waffen in alle Welt weiter diffundieren. Also das sind Fragen, wo wir an sich erkennen, wie eine Entscheidung, die dann in Berlin getroffen wird, etwa über Rüstungsexporte in die Ukraine, wie das Auswirkungen in der gesamten Welt hat.
Ein Thema, das die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nur zurzeit intensiv beschäftigt, ist, wie ein Krieg denn wieder beendet werden kann. Da gibt es auch in der Forschung unterschiedliche Ansätze. Konrad Schetter.
Der Friedenskonfliktforschung wird häufig vorgeworfen, dass sie eine Gesinnungswissenschaft ist. Dabei übersieht man, dass wir an sich denn doch immer gefangen sind zwischen 2 Vorstellungen von Frieden. Die eine, die wirklich sagt, es geht darum, Kriege zu beenden. Wir nennen das dann negativen Frieden. Und die andere, den positiven Frieden, dass es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten, soziale Ungleichheiten zu überwinden. Beide Vorstellungen beißen sich. Die einen, die würden sagen, was haben wir davon, wenn die Waffen schweigen, aber die Ungerechtigkeiten weiterschreiten. Und die anderen, die werden sagen, um soziale Ungleichheiten zu beseitigen, bedarf es vielleicht auch Gewalt.
Dabei wird in interdisziplinären Teams gearbeitet. Politikwissenschaftler und Historikerinnen sind ebenso dabei wie Geografen und zunehmend Psychologen und sogar Hirnforscherinnen. Das Ziel, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem ein stabiler Frieden in den betroffenen Regionen gelingen kann.
Und ich glaube, dass da die Friedens- und Konfliktforschung in den letzten Jahrzehnten sehr erfinderisch gewesen ist. Es gibt sehr viele Konzepte, die auch gegenwärtig von den Vereinten Nationen, von der Bundesregierung, von der Europäischen Union verwendet werden, die alle in der Friedens- und Konfliktforschung entstanden. Was wir etwa heute an sogenannter Multitrack-Diplomacy haben, dass man versucht, sehr komplex verschiedene Akteure einzubeziehen. Die Weise, wie man heutzutage eine Mediation durchführt, das sind alles Themen, die kommen aus der Friedens- und Konfliktforschung. Also da haben wir uns nicht zu verstecken, sondern sind an sich auch sehr stolz darauf, dass wir doch immer wieder Dinge erfunden haben, erforscht haben, die dann auch in der Praxis Anwendung finden.